Kultur-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute Folge, ich weiß es gar nicht, irgendwas mit über 150. Mein Name ist Frank Zepp-Oberpichler. Ich gucke über meine Schulter. Es ist mal wieder grau in grau über Duisburg. Nicht ganz so dufte wie die Woche davor. Aber mir gegenüber sitzt heute ein Sonnenschein.
Ich bin auch grau in grau mittlerweile vor allen
Dingen. Ein Sonnenschein der Medienlandschaft in Duisburg. Der Sascha de Vigne ist mal wieder hier. Hallo Sascha.
Hallo Frank, grüß dich.
Sascha, wir sprechen natürlich auch über den NRW-Reporter, den ihr dieses Jahr wieder mal anbietet, oder?
Absolut, zum sechsten Mal mittlerweile, dass wir den Kurs starten in diesem Jahr.
Aber hieß das nicht früher anders?
Genau, in den ersten Jahren hieß es ja Ruhr-Reporter.
Richtig.
Weil wir es da noch ein bisschen enger gefasst hatten, nur für die jungen Nachwuchskolleginnen und Kollegen aus dem Ruhrgebiet. Und seit mittlerweile 3 Jahren machen wir es NRW-weit, sodass also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz NRW kommen können.
Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Wie viel Zuspruch habt ihr bis dahin bekommen?
Oh, dieses Jahr war es richtig klasse. Also der Kurs startet ja jetzt in 2 Wochen, ist jetzt bald soweit. Und wir hatten in diesem Jahr so viele Anmeldungen und Einreichungen und Bewerbungen wie noch nie zuvor. Mein sehr geschätzter Kollege Lars Schneider, der das Projekt bei uns betreut, der protokolliert das ja immer und führt auch mit allen Gespräche. Das waren in diesem Jahr weit über 50 Bewerbungen, die wir bekommen haben.
Weit über 50, das ist natürlich eine ganze Menge.
Ja.
Und was kann dieses Programm denn genau? Also ich meine, wir haben ja schon mal öfter drüber gesprochen, aber sag doch nochmal, was genau ist eigentlich das NRW-Reporter-Programm?
Ja, wir nennen das unser Bootcamp für Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten. Im Grunde genommen also so eine Art Einstiegshilfe, wenn man will. Ein Einsteigerprogramm für junge Menschen, die denken, Medien könnten was für mich sein. Ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und dann kommen die vielleicht gerade von der Schule, weil die Abi gemacht haben oder die sind im Studium und wollen sich ein bisschen orientieren und denken sich, Medien wäre cool, vielleicht bei einer Zeitung, online, TV, Radio oder was ganz anderes. Mhm. Ich mache meinen eigenen Podcast vielleicht und gehe in Konkurrenz zum Ruhr-Podcast.
Ja, schwer, gibt's auch keine Konkurrenz.
Schwer.
Das,
aber belebt ja das Geschäft. Nein, also die und dann ist es ja für junge Menschen eine ganz entscheidende Frage, in welche Richtung will ich jetzt eigentlich gehen?
Mhm.
So. Und deswegen haben wir gesagt, es braucht ein Programm, das den jungen Leuten einen möglichst dichten, komprimierten, guten Überblick darüber verschafft, was alles so geht im Medienbereich, gerade wenn man in den Journalismus will, was denen aber auch Lust darauf macht, dass wenn die merken, Medien ist genau mein Ding, ich will in den Bereich gehen, dass die auch schon direkt die ersten Kontakte haben und so ein bisschen Rüstzeug mitbekommen und eine Vorstellung davon kriegen, wie der Job eigentlich aussieht, wo man da arbeitet und was man alles dafür so drauf haben muss.
Also quasi sowas wie eine Vorbereitung auf möglicherweise nachfolgende Geschichten wie eine ordentliche Ausbildung in dem Bereich, ein Volontariat oder ein Studium.
Ganz genau so, genau. Das ist genau sowas. Das ist so eine Art Orientierungspraktikum Deluxe. Und exakt mit diesem Ziel, dass die Leute hinterher für sich klar bekommen haben, will ich in den Job gehen, mache ich ein Volontariat, studiere ich in die Richtung, mache ich vielleicht eine Ausbildung zum Mediengestalter, ist das ein Job, wo ich mich sehe und in den ich gerne gehen möchte.
Mhm. Und wie lange dauert diese Ausbildung?
Das Programm selbst, NRW-Reporter, hat immer eine Laufzeit von jeweils 3 Monaten.
Mhm.
Und in diesen 3 Monaten, und wir legen das immer zeitlich so, dass das auch möglichst in die Semesterferien reinpasst oder dass die Leute, die von der Schule kommen, auch die Zeit dann dafür haben, dass sie es also zeitlich gut unterbringen können. Und in diesen 3 Monaten absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein ganz cooles Kursprogramm. Das besteht zum einen aus theoretischen Blöcken und zum anderen aus Praxisblöcken. Die Theorieblöcke, das sind Seminare und Workshops bei der Medienakademie Pro Content. Da geht es dann um so Sachen wie erstes Hintergrundwissen im Journalismus, Schreiben fürs Hören, wie schreibe ich eine Reportage, wie führe ich ein Interview, wie moderiere ich eine Sendung, solche Sachen, presserechtliche Sachen werden angesprochen, medienethische Fragestellungen, solche Dinge in Seminaren vermittelt. Und der Praxisteil besteht aus insgesamt 3 kurzen Hospitationen, Praktika, Kurzpraktika von jeweils 2 Wochen bei unterschiedlichen Medienunternehmen. Mhm. Quer durch die Bank. Das können Redaktionen sein aus dem TV-, Hörfunk-, Bereich, Online, Print. Das können Pressestellen sein oder auch Verbände. Das können auch Agenturen sein, Medienagenturen, Kommunikationsagenturen. Und da machen dann die jungen Leute im Verlauf der NRW-Reporter jeweils immer 2-wöchige Kurzhospitanzen. Mhm. 3 an der Zahl. Und das Ganze findet immer so abwechselnd statt. Wir haben also so ein ganz cooles Curriculum über 3 Monate.
Hört sich aber sehr komprimiert an, ne? Also über die 3 Monate kriegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtig was mit.
Absolut, absolut. Absolut. Soll ich mal ein bisschen was sagen, was da so passiert?
Auf jeden Fall. Ja. Wir kleben an deinen Lippen.
Das geht immer los mit so einem Crashkurs am Anfang, wo man was erfährt über journalistische Stilformen und über Schreiben für die Kanäle. Das macht der Sinan Satz, ganz großartiger Dozent, der das bei der Medienakademie macht.
Okay.
Mhm. Das sind so die ersten Tage in diesem NRW-Reporter-Programm. Dann geht es in die erste Praxisphase. Wir haben super viele Praxispartner in diesem Jahr dabei. Also das geht los mit, keine Ahnung, der WAZ und dem Bonn-Institut der Deutschen Welle. Der Zenit, Radio Duisburg ist dabei. Der DJV, der Deutsche Journalistenverband, die IHK ist dabei. Wernigerhein, Korrektiv, also wirklich Grimme-Institut, ganz großartige Partner dabei. Mhm. Durian PR ist mit dabei, darf ich nicht vergessen zu erwähnen.
Die kenne ich.
Ganz großartig. Partner, schon seit vielen Jahren
übrigens
auch Partner bei uns. Ganz, ganz großartig. Bei Studio 47 wird es auch Praktika geben. Mhm. Und das verteilt sich dann so. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden dann so über die Praxisstationen verteilt. Dann geht's in den nächsten Theorieblock. Dann geht's vor allen Dingen in den Bereich Hörfunk und TV. Ganz großartiger Dozent, Frederik von Lonski, der mit denen dann Übungen macht zum Schreiben für Hörfunk und TV, macht Medientraining, Moderationstraining mit denen mehrere Tage bei der Medienakademie. Nächster Praxisblock, wieder zu anderen Partnern, ne, quer durch die Bank in ganz NRW.
Ja, cool. Mhm.
Und dann geht's ins Eingemachte, dann geht's um sowas wie Social-Media-Kanäle, Videos produzieren, Podcasts produzieren, kurze Einführung in den Videopodcast mit Schnitt und Sounddesign und solche Sachen. Mhm. Sehr großartig. Gavin Kallmeier, der das macht als Dozent dann bei der Medienakademie. Ja. Super Dozent auch übrigens, kennst du, ne?
Ja, klar.
Toller Typ. Und dann letzter Praxisblock und abschließend dann immer einen großen Theorieblock noch bei Studio 47, wo es dann schwerpunktmäßig geht um das Thema KI, künstliche Intelligenz im Journalismus. Was geht da alles? Welche Tools gibt's? Worauf muss man achten? Wie setzt man KI im Journalismus vernünftig ein?
Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, also wie zeitgemäß dieser Ausbildungsgang eigentlich ist, weil momentan spricht ja alles über KI. Ich meine, machen wir uns nichts vor.
Total.
Ihr selber habt ja einige KI-Programme entwickelt, Content fürs TV quasi herzustellen.
Richtig, richtig.
Wie weit geht es da dann in dieser Ausbildung?
Also wichtig ist tatsächlich, dass auch da die jungen Leute, die es in dem Bereich zieht, wissen, dass das im Grunde genommen die Tools sind, mit denen die, wenn die in den Job gehen, in Zukunft in einem ganz starken Maße arbeiten werden. Weil das ist meine tiefe Überzeugung, Journalismus ohne KI wird es nicht mehr geben. Gibt es jetzt schon in weiten Teilen nicht mehr so?
Ja, du kannst die Zeit ja auch nicht zurückdrehen, ne?
Absolut.
Also, ich meine, klar, man muss die Grundlagen, muss man schon drauf haben, finde ich. Auch in KI-Zeiten sollte man die drauf haben.
Ja.
Aber man muss natürlich auch diese Tools kennen und damit arbeiten können. Das finde ich auch.
Eben. Und das erschöpft sich ja nicht darin, dass man irgendwie mal bei ChatGPT nach einem Kochrezept fragt, weißt du so.
Nee.
Das geht schon sehr viel tiefer.
Auch nicht darin, mal ein Geburtstagsgedicht schreiben zu lassen.
Das machst du?
Nee, das mach ich nicht.
Ich lass mir immer meine Limericks schreiben von der KI.
Ja, das habe ich befürchtet, nachdem ich einen gelesen hatte.
Die sind großartig. Nein, aber tatsächlich ist es so, also die KI wird den Journalismus, gerade im lokalen, regionalen, aber auch darüber hinaus, in einem super starken Maße prägen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das wird einfach zunehmend wichtiger werden. So. Und ich denke, das gehört zur Fairness dazu und auch zu so einer Standortbestimmung. Wenn die jungen Leute für sich klar kriegen wollen, will ich in den Bereich gehen, dann muss denen auch klar sein, dass das Tools sind, mit denen die in ihrem Job in den nächsten Jahren auf jeden Fall arbeiten werden. Und da ist es extrem wichtig, sowas auch in so einem Programm drin zu haben.
Absolut. Also denke ich, das habt ihr genau richtig überlegt. Vielleicht nochmal die Rolle rückwärts. Warum braucht man so ein Programm überhaupt? Ich meine, hast du ja jetzt quasi schon angedeutet, warum man das braucht. Aber ich meine, zu unserer Zeit gab es sowas, wenn ich mich richtig erinnere, nicht, ne?
Definitiv. Also ganz klar, ich meine, in grauer Vorzeit, wenn der Opa vom Krieg erzählt, als ich in den Job gestartet bin, das war in den 90er Jahren.
Da hatten wir noch eine andere Werbung hier, ne? Werbung, meine ich, ne?
Da hatten wir noch eine andere Währung, ja. Viele Sachen waren
da. Gab es da schon Internet?
Ganz am Anfang tatsächlich nur so halb, ne? 14-4er Modem und so.
14-4er, was? Bei mir war es noch 9200 Boot, glaube ich.
Ja, also hättest du auch eine Eule schicken können.
Ja. Ja, ja. Also sowas in der Art, ganz schlimm.
Also es war eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit und ich glaube auch zur damaligen Zeit, zum einen war es so, dass die Anzahl der Medienkanäle bei Weitem nicht so groß gewesen ist wie heute. So, also wenn man sich als junger Mensch überlegt und entschieden hat, ich will in den Medienbereich gehen, dann war das im Grunde genommen so ein bisschen vorbestimmt, weil entweder hat man in die Richtung studiert oder man hat ein Volontariat gemacht und das waren eigentlich die beiden Wege in den Journalismus.
Und da ist man dann ja auch geblieben, ne? Also wenn du bei einer Tageszeitung volontiert hast, bist du auch bei der Tageszeitung geblieben, in der Regel.
In der Regel, genau.
Ja,
richtig.
Und heute ist das ja ein bisschen anders. Also die Möglichkeiten zu wechseln sind ja ganz anders.
Das zum einen und zum anderen, wenn man ganz am Anfang seiner Karriere steht, seines Berufswegs, dann ist das heutzutage so, dass man sich nicht mehr zwingend diese Ochsentour geben muss wie damals, weißt du? Also wenn ich an meinen Start in den Job denke, das war dadurch geprägt, dass man da erstmal super lange Praktika gemacht hat, frei mitgearbeitet hat bei Tageszeitungen oder Radiosendern und so.
Keine Kohle verdient hat.
Keine bis wenig, ja, also wenig bis keine, so, ja, war überschaubar. Mhm. Und immer mit der Hoffnung und dem Ziel vor Augen, irgendwann dieses heiß begehrte Volontariat zu ergattern. Mhm. Denn um die Volos wurde sich früher geprügelt. Ne?
Ich weiß.
Also auf meinen Volo, keine Ahnung, wie viele hunderte Bewerber da immer gekommen sind. Und dann musstest du so ein bisschen Glück haben und die Ellbogen ausfahren. Und das ist eine Sache, die man sich früher gegeben hat, wenn man in den Job rein wollte.
Mhm.
Ich glaube aber heute ist das für die jungen Leute zum einen nicht so sehr attraktiv, diese Ochsentour mitzumachen. Die Wege in dem Medienbereich sind an vielen Stellen deswegen leichter geworden, weil es so viel vielfältiger geworden ist. Man also selbst ganz schnell Medienmacher sein kann, mit seinem eigenen Kanal, Influencer sein kann.
Viele sind ja schon längst Medienmacher und sind gerade mal im 8. Schuljahr oder so. Ne?
Guck so, siehst du, genau.
Das hat sich einfach definitiv geändert. Wobei, wenn ich mich zurückerinnere, wir haben auch die ersten Fanzines damals, ich weiß nicht, ich glaube die erste Schülerzeitung, bei der ich mitgeschrieben habe, da war ich auch irgendwie in der 7. Klasse oder so, ne?
Na,
also das waren ja damals so die Startmöglichkeiten für den Schritt in den Journalismus oder in die Öffentlichkeitsarbeit, wie immer man es jetzt ausdrücken möchte.
Absolut, absolut. Und das, wo du das gerade ansprichst, ne? Also das ist ja auch noch so eine Sache. So habe ich das früher immer erlebt, dass man in der Regel, wenn man in den Medienbereich geht, erstmal sehr klassisch diesen Weg genommen hat über eine Redaktion, ein Volontariat.
Mhm.
Und früher oder später vielleicht an der Zeitpunkt kam, wo man, wie wir bei uns sagen, immer auf die andere Seite des Schreibtisches wechselt. Also weg von der redaktionell-journalistischen Arbeit hin zur Kommunikation, zu PR, zur Unternehmenskommunikation, in eine Pressestelle geht.
Mhm.
Sehr typischer Weg eigentlich gewesen, Journalist.
Absolut, absolut.
Ja. Und mittlerweile ist das nach meiner Beobachtung in einem ganz starken Maße aber so, dass die jungen Leute, die entweder von der Uni kommen und in dem Bereich vielleicht schon studiert haben oder auch nach dem Abi sich Überlegungen machen, in die Richtung zu gehen, sich schon direkt entscheiden dafür, eher in den Kommunikations- und in den PR- und in den Agenturbereich zu gehen.
Nimmt man sich da nicht ein bisschen was, wenn man sehr früh schon sein Ziel formuliert? Also ich fand das damals natürlich auch spannend, mir vieles anzugucken und erst dann zu entscheiden, was will ich überhaupt?
Ja.
Und mitunter hat man ja auch gar nicht entschieden, was will ich überhaupt, sondern man hat dann Chancen ergriffen, die einfach plötzlich da waren. Das waren ja...
Man ist so ein bisschen reingestolpert manchmal auch,
ja,
ne?
Das
tatsächlich.
Ist so.
Ja,
tatsächlich. Ist richtig. Und heute sieht vieles so von langer Hand geplant aus und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist.
Ja, würde ich auch in Frage stellen wollen, weil als Journalist hast du ja, und als Journalistin auch natürlich, hast du ja in einem starken Maße immer davon profitiert, dass du vorher vielleicht schon mal was anderes gesehen hast.
Eben.
Ne? Mal ein bisschen auf der Wiese gewesen bist im Grunde genommen.
Genau.
Das hilft dir bei dem Job ja total. Ich glaube zum Beispiel wirklich, die eine der besten Voraussetzungen dafür, dass du ein guter Journalist oder eine Journalistin wirst, ist, dass du mal eine Zeit lang von mir aus in der Gastro gearbeitet hast, weißt du, wo du viel mit Menschen zu tun
Absolut.
Hast. Oder in der Pflege vielleicht auch, ne? Im Zivildienst oder vielleicht in der Ausbildung davor.
Kommunikation halt.
Kommunikation und klar kriegen, dass Leute halt unterschiedlich ticken und anders drauf sein können. Mhm. Darum geht's ja im Kern, im Journalismus, genau das Absolut. Zu erkennen und zu identifizieren und zu erzählen.
Absolut. Von daher ist es ja umso erfreulicher, dass ihr bei diesem Ausbildungsgang NRW-Reporter wirklich so eine große Facette aufzieht, ne? Also, dass man da wirklich, ich sag jetzt mal, alle Medienformen in der Regel kennenlernt, dass ihr Projektpartner habt, die das auch anbieten im täglichen ja. Doing und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort auch wirklich direkt Praxis schnuppern können.
Total super. Ich bin da auch super dankbar, weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Nee, gar nicht.
Junge Leute, wenn die zu dir in die Redaktion oder in die Pressestelle kommen, die machen natürlich auch ein bisschen Arbeit. Die wollen betreut sein und so. Und dann ist natürlich super, wenn große wie kleine Läden sich bereit erklären, die bei sich aufzunehmen und denen auch über diese Phasen von zwei Wochen oder so viel zu vermitteln und die mitzunehmen und die können Kontakte knüpfen. Also ohne diese ganzen Praxispartner, sind ja knapp 20 Praxispartner, die wir haben, wird sowas nicht funktionieren.
Und wäre es auch nicht so attraktiv.
Darüber
hinaus, was ist das Besondere an dem Programm?
Naja, es gibt nichts Vergleichbares in NRW.
Tatsächlich nicht.
Nee. Und
gibt es denn woanders etwas Vergleichbares?
Ich weiß, dass die Medienanstalten in Bayern und auch in Berlin-Brandenburg ähnliche Programme auflegen, auch für Nachwuchsjournalisten. Aber
früher war doch Hamburg immer die Medienstadt.
Das mag sein. Da wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, ob es da sowas gäbe. Aber also für NRW kann ich das mit Sicherheit sagen, dass es hier in unserem wunderschönen Bundesland nichts Vergleichbares gibt. Mit Sicherheit haben die einzelnen Medienhäuser da jeweils ihre eigenen Programme und bieten ja auch Praktika an und so, das gibt's natürlich. Aber sowas in diesem Umfang und in dieser Kombination, das wirst du in NRW an keiner anderen Stelle finden. Da bin ich ziemlich sicher.
Jetzt muss man da natürlich, ne, alter Kaufmann, ja, muss man da auch mal die Frage stellen, wer bezahlt denn den ganzen Spaß?
Oh ja, das kostet tatsächlich ein paar Euro, das Ganze, weil für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll es ja umsonst sein. Die sollen ja dafür
Die wichtige Antwort Nummer eins. Zahlen, also genau. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so ihr zufällig zuhört, euch kostet das erstmal nichts, außer Zeit und Einsatz.
Genau, es kostet Zeit und Einsatz und das ist auch das, was wir von unserer Seite natürlich dann schon erwarten von den
jungen Leuten. Absolut, selbstverständlich.
Ja, weil wenn man da jetzt mal einen Strich drunter machen würde, wäre das eine Ausbildung, die hat mit Sicherheit einen Wert von 10.000, 20.000 Euro oder so. Das einfach mal in die Tür.
Ja, wenn man sie in der freien Wirtschaft kaufen wollen würde, wäre das definitiv so, ja.
Und das funktioniert natürlich nur deswegen finanziell, weil es seit dem ersten Tag, also seit wir damit vor 6 Jahren begonnen haben, auch gefördert wurde, immer durch das Land NRW, durch die Staatskanzlei, um genau zu sein, die das damals im Rahmen von der Ruhrkonferenz an den Start gebracht hat mit uns, mit Studio 47 zusammen und seitdem auch jährlich das Ganze mit einer Förderung unterstützt, die wir eben einsetzen können, um das ganze Programm auf die Beine zu stellen, um die Seminare zu organisieren, um das Onboarding zu machen, die Betreuung und alles, was so dazugehört.
Mhm. Gut, jetzt hört man ja momentan sehr viel von Sparmaßnahmen etc. pp. Ob diese Programme weiterlaufen, kann man dazu schon was sagen?
Ja, wir sind ja früh im Jahr noch. Also wir wünschen uns natürlich sehr, dass das auch über das Jahr 25 hinausgeht und dass wir das jedes Jahr machen. Wir planen das eigentlich immer für jedes Jahr, immer einen Kurs von 3 Monaten mit jeweils 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und zurzeit können wir das noch nicht mit Gewissheit sagen, ob es auch im kommenden Jahr funktioniert.
Wäre natürlich sehr schade, wenn das aus diesen Gründen nicht zustande kommt. Aber gut, wir werden sehen. Ich denke, ihr arbeitet dran und ihr werdet eure Kontakte da sicherlich zu nutzen.
Nein, auch wirklich aus dem schlichten und ergreifenden Grunde, weil das so unglaublich wichtig ist, junge Menschen in den Journalismus zu bekommen. Das ist immer schwieriger geworden, aus den Gründen, die wir vorhin schon diskutiert haben. Und wenn es irgendwann mal zu dem Tag kommt, an dem keiner mehr diesen Job ergreifen will, weil er ihn entweder nie nahegebracht bekommen hat, weil er nie angefixt worden ist davon, was für ein großartiger Beruf das eigentlich ist, dann werden wir über kurz oder lang auch keine Redaktionen mehr und keinen Journalismus mehr haben.
Und kein Journalismus, kein freier Journalismus, keine Redaktion heißt irgendwie dann ja auch keine Demokratie mehr, oder?
Das ist Verwahrlosung der Gesellschaft ohne Journalismus, definitiv. Also möchte man sich nicht ausmalen und man ahnt, wie das auch bei uns in Deutschland aussehen könnte, wenn man über den großen Teich schaut in die USA, wo es Landstriche und ganze Regionen gibt, in denen es keine regionalen Medien mehr gibt, was dazu führt, dass die Bevölkerung nicht mehr neutral und objektiv informiert ist, dass es keinen politischen Wächter gibt, dass kein Diskurs stattfindet, dass das, was eine Demokratie ja so dringend braucht, nicht passiert.
Aber jetzt haben wir doch eine schizophrene Situation. Also jeder, der ein Handy hat oder ein Smartphone,
ja.
Der kann doch selber quasi Journalist in Anführungszeichen sein.
Ist also, ja auch kein geschützter Beruf.
Ist jeder kein kann geschützter sich Beruf, sagen, genau. Und wenn ich irgendwas auf Facebook, Instagram, TikTok, was weiß ich, poste oder das regelmäßig mache und so ein Meinungsding habe und jetzt nicht nur irgendwelche Backrezepte da abblase, dann bin ich eigentlich, streng genommen, ja schon irgendwie journalistisch tätig.
Ja.
Von daher erstaunt es mich total, dass du sagst, wir haben kaum noch Nachwuchs im Journalismus, weil die Menschen, die zum, was nannte man ja mal letztendlich, Ich-Sender, ne?
Ja.
Die zum Ich-Sender werden, gibt's doch millionenfach.
Ja, aber ich glaube, da fehlt ein ganz entscheidender Punkt in dem Ganzen.
Und
also ich begreife Journalismus als so eine Art kuratierende Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Also der Job eines guten Journalisten, einer guten Journalistin ist nicht so sehr partikuläre Interessen zu vertreten, weil dann ist man Agitator, da macht man im schlimmsten Fall Propaganda eigentlich.
Ja,
also gefärbt. Mhm. Die Aufgabe eines echten Mediums, eines Journalisten, einer Journalistin ist, Öffentlichkeit zu kuratieren. Sorgfältig und verantwortungsvoll und relevant und nachvollziehbar.
Und mit geprüften Fakten
und mit dem nötigen Rüstzeug, was man dafür einfach auch benötigt. Nur hinzugehen und was zu filmen, was aufzunehmen, was zu veröffentlichen, das macht einen in meinen Augen, und ich glaube, da bin ich mit vielen Kollegen und Kolleginnen meines Standes eigentlich nicht zu einem Journalisten. Ja. Da gehört einfach sehr viel mehr dazu. Dazu gehört auch ein vernünftig eingenordeter ethischer Kompass und so.
Mhm.
Dazu gehört, dass man sich im Grunde genommen, das ist eigentlich das Wesentliche am Journalismus. Der Journalismus bedeutet, überall dabei zu sein, aber nirgendwo dazu zu gehören. Das ist eigentlich
dann
so.
Dann wäre es ja auch Lobbyismus.
Und das ist, die Grenzen sind fließend. Dann ist man ganz schön auf der anderen Seite des Schreibtisches und so. Mhm. Und mir als Chefredakteur von diesem schnuckligen Sender hier bei uns in Duisburg liegt natürlich super viel daran, dass wir auf meiner Seite des Schreibtisches auch möglichst viele gut ausgebildete, qualifizierte Leute haben, die Bock auf diesen Job haben.
Mhm.
Denn die werden dafür sorgen, dass auch noch in 10, 20, 30 Jahren die Demokratie verteidigt wird, im Grunde genommen.
Mhm.
Und nichts gegen Influencer und nichts gegen Leute, die sich mit einem eigenen Medium selbstständig machen, eigenen Kanal in die Welt setzen und so. Und ich will da nicht absprechen, dass da ganz tolle Absichten dahinter stehen.
Mhm.
Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass die wirklich notwendige Distanz zum Subjekt und zum Gegenstand des Berichteten, dass der ganz entscheidend ist für einen vernünftigen funktionierenden Journalismus. Und das lernt man nach meinem Dafürhalten wirklich nur in so einer sehr klassischen Ausbildung, beispielsweise in einem Volontariat.
Und um dort einen entsprechenden Einstieg zu bekommen, gibt's halt den NRW-Reporter, beziehungsweise das Programm NRW-Reporter. Das geht demnächst los und
ist das goldene Ticket tatsächlich.
Das goldene Ticket. So. Aber,
ja,
das ist ja nur ein Baustein, den ihr quasi mit ins Leben gerufen habt, den Nachwuchs dort entsprechend auf die Spur zu bekommen. Ihr habt eine Duisburger Medienwerkstatt gegründet. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Oh ja, da kann ich sehr gerne was zu erzählen. Ist auch so ein Herzensprojekt. Die Duisburger Medienwerkstatt ist so eine Art Fort- und Ausbildungsplattform und Wissensdatenbank für gerade junge Nachwuchsjournalisten.
Ist das ein bisschen viel?
Ja, natürlich. Ja, aber muss ja groß klingen.
Ach so,
weißt du?
Ja, erzähl.
Nein, was wir halt gemerkt haben, ist, dass wenn man in dem Bereich auf der Höhe bleiben will und sich weiter und fortbilden will, dann muss das so niederschwellig wie möglich passieren.
Klar.
Ne? Das heißt, die Leute haben wenig Zeit, die wollen schnell vorankommen. Und wir veranstalten bei Studio 47 ja schon seit vielen, vielen Jahren die Duisburger Mediendialoge.
Ja.
Das ist eine Veranstaltungsreihe, wo wir uns Gäste einladen, Referenten aus dem gesamten Medienbereich, Journalistenkollegen, Medienrechtler, Medienwissenschaftler, Agenturleute, hochspannende Leute, die zu Veranstaltungen zu uns in den Sender kommen. Und
kann da eigentlich jeder dran teilnehmen?
Mittlerweile schon. In früheren Zeiten war das tatsächlich eine eher interne Veranstaltungsreihe.
Mhm.
Aber das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir öffnen das.
Mhm.
Und bei der Duisburger Medienwerkstatt ist es jetzt so, dass diese Workshops und Dialoge und Kurse und alles, was wir da so anbieten, offen ist für alle, die in dem Bereich interessiert sind.
Mhm.
Entweder als Präsenz- oder als Online-Veranstaltungen. Und wenn die es aber dann nicht schaffen, zu so einem Termin zu kommen, weil das irgendwie zeitlich nicht passt oder welche Gründe auch immer, gibt es bei der Duisburger Medienwerkstatt Werkstatt jetzt auch die Möglichkeit, sich diese ganzen Inhalte, um die es gegangen ist, nachträglich auf dieser Wissensplattform noch anzusehen.
Dazu habt ihr bestimmt irgendwie eine Internetseite oder so vorbereitet.
Absolut richtig. www.studio47.de/Medienwerkstatt.
Slash. War das nicht ein Gitarrist?
War der gut? Ich weiß nicht.
Ich glaube, der konnte das, ja.
Ja, der spielt jetzt bei uns. Nein. Mhm. Und da gibt's dann zu allen Themen White Papers mit den Inhalten und Thesen. Man kann sich zu jedem Thema, was wir da behandelt haben, in der Medienwerkstatt Podcasts anhören. Es geht um die Zukunft des Lokaljournalismus. Es geht um medientheoretische Aspekte. Wir haben letztens was über den Hostile Media Effekt gemacht. Hochspannende Diskussion. Warum werden Medien als feindselig wahrgenommen?
Ja.
Wir haben was gemacht zum Thema Fachmedien. Wir haben was gemacht zum Thema Moderation auf Bühnen und im Fernsehen und im Radio.
Also es ist auch so ein bisschen Nachschlagewerk quasi zu unterschiedlichen Themen der Medienwirtschaft.
Durchaus. Und auch eine gute Einstiegsdroge, würde ich sagen, für viele, die in den Bereich rein wollen.
Ja.
Also sehr, sehr niederschwellig tatsächlich, weil dir mal für 10 Minuten so einen Podcast zu einem Thema anzuhören, das ist natürlich super. Mhm. Wenn du tiefer einsteigen willst, kannst du dir auf der Seite der Medienwerkstatt dazu das White Paper runterladen. Und dann
gibt es zu jedem Thema dann immer auch ein White Paper?
Zu jedem Thema gibt es ein White Paper und einen Podcast, genau.
Okay.
Und eben Seminare und Webinare, die sich auch dann immer monothematisch mit diesen ganzen Medien- und Journalismus-Themen beschäftigen. Einmal monatlich.
Und dieses Angebot ist aber auch kostenlos.
Und das ist auch kostenlos, genau.
Das heißt also, wenn ich mich dafür interessiere, kann ich einfach auf eure Seite gehen und mir diesen ganzen Wissensvorrat abgreifen.
Ganz genau so, genau. Genau so ist das. Und wir erweitern die Medienwerkstatt auch kontinuierlich. Also es kommen jeden Monat neue Inhalte dazu, werden auch jeden Monat neue Seminare und Webinare angeboten.
Warum macht ihr das? Also man sagte doch früher immer, was nichts kostet, ist nichts.
Ja, es kostet schon, aber es muss nicht von denen bezahlt werden, die es nutzen.
Ah, so. Da schon, also es wird präsentiert von irgendwem.
Ja, die Landesmedienanstalt NRW hat eine Förderung dafür übernommen. Das ist super, weil die LFM, unsere Landesmedienanstalt, die ja hier in NRW für den Privatfunk und auch das in unserem Fall ja private Fernsehen zuständig ist, die hat eigene Budgets, die bereitgestellt werden für den ganzen Bereich der journalistischen Aus- und Fortbildung.
Mhm.
Was unglaublich wichtig ist, weil die Leute müssen halt zunehmend qualifiziert werden. Die Medienwelt wird diverser, die Anforderungen werden größer, der Qualifizierungsbedarf ist höher. Außerdem muss es niederschwelliger werden, aus besagten Gründen. Und die LFM NRW unterstützt unser Vorhaben, die Medienwerkstatt, halt finanziell, damit wir imstande sind, diese Seminare anzubieten und die Website und die Datenbank und diese Wissensplattform zu pflegen und die ganzen Inhalte dort einzustellen.
Seid ihr eigentlich mittlerweile der einzige Lokalsender in NRW?
Ja, schon seit langem tatsächlich. Seit 2017 schon.
Sag jetzt
außer uns keinen mehr.
Ja, ja, ich meine, dadurch habt ihr
das natürlich... Das ist super, weil dadurch sind wir auch automatisch der erfolgreichste Sender in NRW.
Das ist sicherlich richtig, aber eigentlich ist es ja...
Der Erfolg gibt uns recht.
Eigentlich ist es ja traurig, oder?
Für ein Bundesland dieser Größe? Ja, sicher. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Das ist so das große Branchentreffen, wo alle lokalen Fernseh- und Radiosender zusammenkommen. Großer Kongress.
Mhm.
Und guck da immer neidvoll hin, weil in Bayern beispielsweise gibt's 14 regionale TV-Sender an der Zahl. In Baden-Württemberg gibt's eine ganze Menge. In den neuen Bundesländern, in Sachsen, in Thüringen, gibt's eine ganz rege, große regionale private TV-Landschaft. In NRW hat das leider nie so richtig funktioniert und in Spitzenzeiten gab es hier mal 7 regionale private TV-Sender.
Schon ein paar Tage her,
das ist jetzt schon ein paar Tage her und wie gesagt, der vorletzte hat 2017 den Laden zugemacht. Das waren damals die Kollegen von City Vision aus Mönchengladbach. Und seitdem sind wir die letzten Mohikaner hier. Was für ein Bundesland dieser Größe, größtes Bundesland bevölkerungsmäßig.
Ja, Bevölkerungsdichte, also schon traurig.
Ja. Ist es.
Woran liegt das, dass andere Bundesländer da wirklich die Nase vorne haben? Ich meine, im Punkt von Bayern kann ich mir das erklären.
Ja.
Da wird einfach extrem viel Geld in solche Medienprojekte geschmissen. Generell ist man deutlich aufgeschlossener hinsichtlich Digitalisierung, Stadtentwicklungsthemen etc. pp. Also da ist man deutlich weiter.
Spielt, glaube ich, stark mit rein, dass da wirklich das Geld etwas lockerer sitzt, wenn man so
will. Ja, ich glaube, das hat aber auch was mit Denke zu tun.
Und das nehme ich auch in einem ganz starken Maße an, weil am Ende des Tages wird's ja von Personen entschieden irgendwo.
Richtig.
Ne? Und vielleicht hat man in solchen Bundesländern auch, weil ich vorhin sagte, die neuen Länder, Sachsen und Thüringen und so, das sind mitunter sehr kleine Sender, die aber ganz klar auf eine, sagen wir mal, publizistische Ambition sich zurückführen lassen. Das heißt also, da sind Leute, die sagen, was wir hier tun, hat eine Relevanz für meine Region, für meine Kommune vielleicht.
Und einige der Mitarbeiter kennen ja vielleicht auch noch Zeiten, wo es nicht so war.
Das kommt in der, klar, wenn man jetzt
Thüringen,
in
den Sachsen, neuen Ländern, etc., pp.
Definitiv mit dazu, das ist wohl so. Was in Nordrhein-Westfalen die Besonderheit ist, vielleicht, aber auch da, das ist jetzt nicht belastbar, was ich sage, ne? Das ist nur eine Theorie. Wir haben natürlich hier bei uns in NRW eine in einem starken Maße durch die großen Zeitungsverlage geprägte private Medienlandschaft, also Funke und Dumont und Lensing-Wolff und Rheinische Post und so, die ja auch in ihren jeweiligen Verbreitungsgebieten immer die Hauptgesellschafter und Anteilseigner der privaten Radiosender sind. Und genauso wie es in anderen Bundesländern durchaus so ist, dass die Zeitungsverlage da Aktien in den privaten Fernsehsendern haben, ist es hier aber so, dass sich die Zeitungsverlage nie so richtig committed haben, was den privaten TV-Bereich betrifft. Und diese Ambitionen da nicht so vorhanden gewesen sind, da auch strategisch rein zu investieren, weil das vielleicht ein Medium ist, das sich lohnen würde.
Ja.
Denn die Rendite, also das, was wirtschaftlich da rauszuholen ist aus dem privaten regionalen TV-Bereich, das ist mager. Man wird da wirklich nicht reich, sondern das ist ein Medium um seiner selbst willen im Grunde genommen. Wenn man also nicht zutiefst davon überzeugt ist, dass man ein solches Medium braucht, dann wird man es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht unbedingt anfassen wollen, weil man damit keine wahnsinnig großen Umsatzrenditen
erzielen wird. Aber wenn man überzeugt ist, dass man so ein Medium braucht, um bestimmte Prozesse der Demokratiebildung auch durchführen zu können, um überhaupt bestimmte Angebote in die Fläche zu bringen, dann ist es sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Medium und ein sehr wichtiges Unterfangen, solche lokalen, regionalen Sender aufrechtzuerhalten und überhaupt erstmal zu gründen und ans Werk zu bringen.
Ne? Klar, gilt ja auch für deinen Podcast hier zum Beispiel.
Trägt ja
auch eine ganz starke Masse dazu bei. Nein, und dann sind wir auch im Grunde genommen am Anfang unseres Gesprächs, weil wenn wir feststellen, dass die Landschaft auf der einen Seite in Nordrhein-Westfalen, was das betrifft, vielleicht sogar unterentwickelt ist und wir Gefahr laufen, dass wir in Teilen unseres Landes News Deserts bekommen, also wirklich Nachrichtenwüsten, wo journalistisch nicht mehr viel passiert, dann ist auch das für junge Menschen, die in den Journalismus gehen wollen, ja auch eher ein Hemmschuh. Ne? Das heißt, unser Job als Medienmacher von heute muss es ja sein, die Medienmacher von morgen zu ermächtigen, diesen Job auszuüben, indem wir nicht nur die Strukturen schaffen, sondern auch das Angebot herstellen.
Genau, weil ansonsten genau das passiert, was ja alle vermeiden wollen. Ne? Der viel beschworene Braindrain setzt ja schon ein.
Total.
Wenn man Medienmacher werden will, in NRW geht man vielleicht noch nach Köln, aber ansonsten guckt man Berlin, München, Hamburg, you name it, oder geht direkt ins Ausland, weil dort ganz andere Angebote vorzufinden sind. Und das ist das große Problem, was ich hier tatsächlich auch sehe in unserer Medienwirtschaft.
Und das ist so schade. Und ich sag dir auch, warum. Ich glaube, dass das ein Trend ist, den wir ganz schnell umdrehen müssen und hoffentlich auch umdrehen können, weil wir uns ja hier in NRW und ganz speziell im Ruhrgebiet eigentlich in einer der spannendsten Regionen des Landes bewegen. Weil hier wirklich alles wie unter einem Brennglas passiert. Es gibt ja kaum ein dankbareres Feld für einen Journalisten als unsere Gegend hier. Das ist sowieso einer der geilsten Berufe der Welt. Also man kann eigentlich nur den Kopf schütteln, warum die Leute sich nicht für diesen Job entscheiden. Und wenn die den dann auch noch in so einer geilen Region machen dürfen, wie NRW und im Ruhrgebiet, naja, im Grunde genommen ist das ja wie ein Sechser im Lotto, weißt du?
Jetzt hast du so überzeugt deine Branche und dein Ansinnen erklärt quasi, da möchte ich gar nichts mehr groß zu sagen. Also ich sage jetzt einfach mal, das war der Ruhr-Podcast. Heute Folge irgendwas mit 150 und mein Name ist immer noch Frank Zepp-Oberbicher. Ich habe mich heute unterhalten mit Sascha de Vigne von Studio 47 und wir hatten die Themen NRW-Reporter-Programm und natürlich Duisburger Medienwerkstatt und darüber hinaus so spannende Themen wie Lokaljournalismus, Demokratie, Weiterbildung etc. pp. Du hast das Schlusswort.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke und tschüss.
Ruhr Podcast.